Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit. Wir haben Champions League im Programm. Leipzig, Frankfurt, Liverpool. Liverpool sogar mit Jürgen Klopp, relativ großes Thema. Auch wir kommen nicht umhin, nochmal Julian Nagelsmann zu besprechen, wo ja jetzt das Urteil bekannt wurde. 50.000 Cash auf der Tisch. Und sprechen dann natürlich noch über Bayern gegen Union am kommenden Wochenende sowie den Kracher im Abstiegskampf. FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Haben wir noch was vergessen, Ossi?
Schlechter geht nicht.
Besser geht nicht. Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, eures Vertrauens und auch zu nächtlicher Stunde bestens aufgelegt am anderen Ende der Leitung, wie immer, Wolf C. Fuß.
Jawohl, hallo. Deine Stimme hört sich wesentlich besser an.
Deutlich besser, oder? Erholt ja. Und...
Ja, neutral auf jeden Fall.
Neutral.
Also lässt keinerlei Rückschlüsse auf Krankheitsbilder oder... nächtliche Abzweigung
zu. Es war, also ich habe relativ viel Feedback bekommen für meine Stimme.
Ja, ich auch.
Ja, wirklich?
Auch. Ja, ja, ich auch.
Ich wurde gefragt, ob ich es nicht immer so lassen will, weil offenbar viele das ganz gut fanden.
Bei mir haben sie gesagt, seit wann ich mit Betrunkenen Podcasts mache.
Nein, 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 das war ja gelogen. Ich war, ja. Also nüchtern war ich selten im Podcast für
ja,
letzte
ja.
Woche.
Also das hören wir auch, also schien mir auch sehr nüchtern.
Und jetzt auch, ehrlicherweise, obwohl schon zu nächtlicher Stunde unterwegs sind, Wolf.
Ja, wir da haben, hast du normalerweise, also Leute, die bei Zeitungen arbeiten, haben um die Zeit schon 3 bis 4 Atü.
Aber wenn
ich an unseren befreundeten Chefredakteur denke,
wenn du
vom befreundeten Fußballmagazin, der ist jetzt schon wieder in einer ganz gefährlichen Laune.
Ja, das habe ich aber auch schon bei Twitter gesehen. Das lässt Rückschlüsse zu. Der normalerweise
eine Pfefferbüchse ist geladen.
Ja. Der klassische Print-Spätdienst, das war auch immer sehr, der ist auch immer sehr viel geflossen schon in den Redaktionen. Ich erinnere mich noch, als ich noch bei der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben war in München, da gab es ja einen Bierautomaten, logisch. Ja. In der Redaktion, auch da konnte man noch rauchen am Arbeitsplatz. Und ich sag mal, da sind auch mal so 6 bis 8 Halbe über den Tisch gegangen während dem Spätdienst. Ne?
Und dann wundert man sich, warum der Ton plötzlich so rau wurde.
Ja, dass dann ein Komma vergessen wurde.
Warum es nachts so rau wurde auf einmal.
Oder es vielleicht auch mal 3 Kommatas gab in einem Satz, wo gar keiner hingehört. Ja,
ja.
Ja, große Zeit. Nee, wir haben tatsächlich, Wolf, Aschermittwochnacht. Ne, der Nubbel ist verbrannt, alle Sünden sind vergeben und so weiter.
Ja.
Und
fantastisch.
Die Champions League ist vorbei. Die Hinspiele, besser gesagt, der Champions League.
Ich hab nichts mitbekommen von Karneval. Also keinerlei
Karneval. Ich dachte von der Champions League.
Doch. Hab ich geguckt. Aber Karneval. Ich war Beiboot. Ich habe geschminkt und verkleidet. Das habe ich gemacht.
Das gab es bei euch auch in Minger. Fasching.
Ja, klar. Hier im Kindergarten ging die Post ab.
Wie, also bei uns war eine ganze Woche in der Kita Karneval. Also jeden Tag ein anderes Kostüm. Also die kamen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Also ich habe gedacht,
es war sogar so, dass heute Morgen noch Kinder verkleidet abgegeben werden.
Vielleicht bleibt das jetzt auch einfach.
Ja, muss man sagen. Das ist, warte mal kurz. Es ist doch Aschermittwoch. Ja, ja. Nee, aber egal. Es ist,
ich will
Karneval,
trotzdem Biene
mein
sein.
Mein Leben ist Karneval. Okay, alles klar.
Ich glaube, Karnevalskostüme hatten wir ja tatsächlich das Thema auch schon mal in diesem Podcast. Du warst doch mal, warst du nicht mal Dusche oder so? Irgendwas
Dusche war ich nie. Das war das beste Kostüm, was ich jemals gesehen habe.
Ah, okay.
Das war dann wirklich als Dusche mit Duschvorhang und also den konnte man zuziehen, da rumgelaufen ist. Der hatte immer ausreichend Platz, war immer Hauptattraktion. Und wenn er die Angel ausgeworfen hat und wieder eingeholt hat, hat er ja direkt ein Plätzchen zu zweit.
Also zum Bütze. Zum Bütze. Oh ja.
Einfach einen Vorhang zugezogen und dann hat ihn auch keiner gesehen.
Das war wirklich eine großartige Idee, auf jeden Fall.
Ich war vieles. Ich war mal Pirat, ich war Römer.
Also der Klassiker, ne? Römer.
Römer, Ritter, Ritter.
Ah, Römer, nicht Räuber.
Eishockeyspieler, Römer, Kapitän. So,
die großen
Klassiker, Rollen. Die Klassiker habe ich durch.
Ja, schon viel, auch vieles. Vieles hinter mich gebracht. Also das Lustigste, was wir tatsächlich mal hatten, war, da sind wir, als ich noch an der Sporthochschule in Köln war, mit, ich glaube, 6 Leuten gegangen als Daltons,
ja.
die auch wirklich, also wir hatten so unterschiedliche Größen, dass wir die perfekt diese Orgelpfeife nachstellen konnten und haben uns mit Handschellen aneinander gekettet und haben diese zumindest mal die ersten 3 Stunden nicht abgelegt. Das heißt, wir sind auch immer zusammen pinkeln gegangen, wir sind zusammen Bier holen gegangen.
Fantastisch, da sind die Daltons. Wer warst du? Warst du Joe? Also die Extreme sind ja Joe und Everest.
Everest. Rate mal, wer ich war.
Avril sicher nicht.
Richtig. Er der Kleine, der Schlaue.
Joe,
der
warst
schlaue
du Joe?
Kleine, ja, genau. Ja. Der Cleverste natürlich, ja, aber der Kleinste. Okay. Ja. Champions League. Es ist Leipzig gegen City gerade zu Ende gegangen. Wir stehen noch frisch unter dem Eindruck. Fazit, ja. Wolf, kurz und knackig.
Sehr gute zweite Hälfte.
Ritterschlag also für Marco Rose, so ein bisschen.
Ja, wirklich eine sehr, sehr gute zweite Hälfte. Das hat mich beeindruckt. Ich nehme an, dass wir in 2 Wochen darüber sprechen, dass sie diese zweite Hälfte hätten so gestalten müssen, dass sie das Spiel gewinnen.
Ja.
Um im Rückspiel eine Chance zu haben. Aber
weil du gut im Spiel warst, ne?
Ja, die waren gut im Spiel, hatten echt eine Reihe an Möglichkeiten. Guardiol macht ein super Tor, finde ich.
Ja, ich habe erst gedacht, wäre aufgestützt, ehrlicherweise. Aber
er springt halt so hoch. Der wird wirklich
aus sehr,
dritten,
sehr hoch
aus dem, dritten aus dem dritten Geschoss. Also Pep, wirklich springt über die Baumgrenze hinweg und toll.
Dein Freund Pep hat sich auch wieder was einfallen lassen im Sinne von, hat einfach nicht gewechselt.
Ja, wechselt halt nicht. Das ist manchmal so komisch. Also es ist wirklich so komisch, wenn der Spieler 5-0 gewinnt, ne, dann steht der draußen und winkt die großen Flugzeuge ein und ist andauernd am Diskutieren und dann wechselt er und dann nimmt er da und den auf die Seite und den auf die Seite. Aber bei diesen ganz engen Spielen, ne, da ist der manchmal, sitzt der da wie apathisch. Also ja, wie regungslos.
Also ob der gerade am Planeten ist, ne?
Irgendwie. Genau, das war jetzt für mich auch keine große Überraschung. Vielleicht hat er auch gedacht, auch 0-0 ist gut. Jetzt lassen wir es einfach mal so. Und dann nehme ich fürs Wochenende die anderen 11. Ist ja, oder welche aus den anderen 22, hab ja genug. Alles möglich.
Ja, also ich habe nur, wenn du dann natürlich noch unter anderem Foden oder Alvarez auf der Bank hast, ne, dann denkst du ja so, jetzt könnt ihr auch noch ein bisschen was machen und haben ja auch nicht wenig Spiele.
Also, ja, total, total. Also es war jetzt auch für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber es war dann auch wieder irgendwie typisch Pep.
Ja, genau, das meine ich. Also ja, ich meine, es ist schon beeindruckend. Ich würde ja noch keine Statistik gesehen. Dafür sind wir jetzt noch zu frisch. Aber wie viele Pässe die gespielt haben, das ist wahrscheinlich annähernd vierstellig, würde ich mal behaupten.
Ja.
Also wenn die lassen dich schon laufen. Ne? Und ich finde, RB hat es halt insofern gut gemacht, dass sie, Rose hat es, glaube ich, vor dem Spiel irgendwo gesagt, er hasst das, wenn man sagt, man muss leiden, wir müssen Spaß dran haben. Irgendwie zu verteidigen. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht. Also echt wenig zugelassen. Haaland war gar nicht im Spiel. Hut ab, also muss man sagen. Trotzdem wird es am Ende nicht reichen, wahrscheinlich. So ehrlich muss man auch sagen.
Wirklich, also wenn sie es jetzt in der zweiten Hälfte oder über die zweite Hälfte gewonnen hätten, was wie gesagt möglich gewesen wäre, hätte ich gesagt, es gibt eine Chance. Die Chance gibt es so auch, völlig klar. Aber ich befürchte, dass das 1-1 zu dünn ist. Aber das heißt nichts. Was ich befürchte, interessiert im Zweifel keinen. Die werden jetzt nicht dahin fahren und werden sagen, ja, es wird nicht reichen, sondern die werden dahin fahren voller Überzeugung und haben jetzt in der zweiten Hälfte gesehen, was möglich ist gegen die und wie es möglich ist gegen die.
Das hat ja Jürgen Klopp ein bisschen anders formuliert, also er hat eigentlich gesagt, dass das Ding eigentlich schon durch ist. Natürlich will man da hinfahren, um zu gewinnen. Aber ich sag mal, nach einem 2-5 in Anfield gegen Real.
Weißt du, was ich finde?
Ja.
Dass sich Real Madrid zum Titelaspiranten gemausert hat.
ich wusste, dass die Maus kommt und dass ich gar nicht nachfragen muss.
Oder?
Ja, ja, absolut. Die haben sich, also die muss man auf dem Zettel haben, glaube ich. Die muss man.
Witzig, ne?
Der Titel witzig. Führt nur über Real Madrid.
Ja. Sind dann doch wieder ein paar rausgekommen, ne? mit so einer ähnlichen Nummer, was ich so an Abhandlungen verfolgt habe, ja, und überflogen habe,
ja,
im Rückblick auf dieses Spiel.
Aber es war ja auch ehrlicherweise ein Wahnsinnsspiel, ne? Also wenn du gestern, ich war bei einem Kumpel und wir haben überlegt, schau mal Frankfurt, was mich auch echt interessiert hat,
ja,
oder schau mal das andere Spiel, und wir haben uns zum Glück im Nachgang für Liverpool Real entschieden.
Okay.
Und es war ja schon nach einer Viertelstunde stand 2-0 für Liverpool. Da hätte ich jetzt nicht viel Geld darauf gesetzt, dass Real noch 5-2 das Ding zieht. Aber was man auch sagen muss, so gut und so überragend Real das gemacht hat und auch eiskalt gekontert hat, bei Liverpool hast du halt aktuell nicht das Gefühl, dass die gefestigt sind. Ne? Und eben, dass genau so ein Ding halt auch, obwohl du 2-0 führst, dir noch um die Ohren
stehen. Die stehen halt hinten nicht gut.
Ja,
ne?
Ja, genau. Die sind nicht mehr kompakt.
Obwohl es eigentlich eine herausragende Abwehrreihe ist.
Total.
Ja. Robertson, Alexander Arnold außen, Van Dijk. Gomez innen.
Ja.
Also,
da gibt es jetzt nicht so viel Besseres erstmal.
Also, was willst du haben im Leben?
Ja.
So theoretisch.
Aber da siehst du, ich habe das letztens schon, trotz des, was war es, 3-0 gegen Everton, habe ich auch komplett geguckt, und auch da war es lange Zeit echt zäh, fand ich. Und wie du sagst, du hast halt immer das Gefühl, hinten kannst scheppern, jederzeit. Und das war ja genau das, was sie jahrelang ausgezeichnet hat. Ich fand es jetzt wieder so spannend, Klopp rund um dieses Spiel zu hören und zu beobachten und auch gestern dann beim Spiel zu beobachten. Der ist ja mittlerweile auch fast so ein bisschen, weiß ich nicht, sarkastisch unterwegs.
Ja, ja. Wenn er viel verliert, wird er sarkastisch.
Ja.
Ja. Mit dem Hang zum Ironischen.
Genau. Ja. Und nimmt auch gerne
also
mal
wieder. Er spricht eigentlich ironisch mit sarkastischem Dialekt.
Ja. Ja, genau.
Das ist aber fließend.
Ja. Das er nimmt dann ja auch gerne mal wieder wahlweise Journalisten, Schiedsrichter oder Trainerkollegen Volley.
Ja.
Vor dem Spiel musste, glaube ich, wieder irgendein englischer Kollege dran glauben, dessen Frage Klopp nicht beantworten wollte, weil er irgendwas Schlimmes geschrieben hatte.
Er ist tatsächlich schon ein bisschen her, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Ja. Aber was hast du das Gefühl? Wie ist da die Lage? Weil jetzt, ich sag mal so, die ersten in England, da gibt es natürlich auch immer genug Experten, aber er hat es jetzt auch wieder echt dicke gekriegt nach dem Spiel, fand ich. Also nicht nur er, sondern vor allen Dingen die Mannschaft. Aber es wird jetzt schon wieder darüber, wie so oft schon zuletzt, darüber gesprochen, ob er vielleicht im Sommer theoretisch selber den Hut nehmen könnte. Klopp hat aber vor dem Spiel zumindest nochmal betont, wie überzeugt er davon ist, dass er nach wie vor der Richtige ist und es überhaupt keine Veranlassung gibt, da hinzuschmeißen, anders als damals in Dortmund.
Ja, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen.
Insbesondere
dann, wenn sie die Champions League verpassen.
Ja.
Also dagegen spricht, dass er, glaube ich, so Liverpool nicht verlassen will. Also wenn er Liverpool übergibt, dann Scheckheft gepflegt. Also wie sich das gehört. Was dagegen spricht, ist einfach die Tatsache, dass Neuaufbau ansteht, der einen Moment dauern kann.
Spricht das aus seiner Sicht dagegen, dass er bleibt oder dagegen?
Ja, weil also das ist halt im Prinzip, fängt er jetzt nochmal bei Null an. Dann.
Und da meinst du, hat er möglicherweise keinen Bock drauf?
Ja. das spricht dagegen. Und dass du dann sagst, es waren wahnsinnig erfolgreiche 7 Jahre. Und er übergibt ja ganz viele Strukturen. Die haben ein neues Trainingsgelände gebaut. Die haben wirklich alles umgestellt. Die haben ganz viele Stellen hinterm Komma praktisch auf 21. Jahrhundert gestellt. Alles in Ordnung, ne? Also im Grunde kann er das Ding übergeben und du kriegst einen sauberen Club, ja. Aber du wirst halt, glaube ich, nicht umhinkommen, im Sommer einfach 4, 5 neue zu holen und dich auch von dann Leistungsträgern oder langjährigen Leistungsträgern, Publikumslieblingen halt zu trennen. Und ich weiß nicht, ob er da Bock drauf hat, beziehungsweise ob ihm da die Kraft fehlt. Also da muss ich ehrlich sagen, also dafür stehen wir nicht eng genug im Kontakt im Moment, als dass ich das beurteilen könnte. Also
ja, ich finde, es gibt ganz viele spannende Fragen. Ein paar hast du schon genannt. Aktuell, also wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen in die Materie reinfuchst und auch mit dem einen oder anderen noch mal spricht, ist ja auch in diesem Club viel passiert, was in Deutschland gar nicht so angekommen ist, ne? Also Klopp hat ganz viele wichtige Ansprechpartner um sich rum verloren auf dieser, ich sag mal, zweiten Führungsebene unter den Eigentümern oder Besitzern. Ja. So, ich sag mal, im Bereich Sportdirektor, Scouting, Datenanalyse und so weiter. Da sind, glaube ich, 4, 5 Leute gegangen, mit denen er sehr eng zusammengearbeitet hat und die ihm jetzt einfach so als Sparringspartner irgendwie als so fehlen. Und ja. ich, was man so hört, hat er daran echt zu knabbern. Und da ja auch immer noch die, ich sag mal, Besitzsituation ungeklärt ist, sind da ja auch ganz, ganz viele Fragezeichen, ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich müssten die im Sommer auf dem Transfermarkt was machen, ja. Sie haben aber den Umbruch ja auch schon eingeleitet. Ich finde, die haben ja schon ein paar dicke Transfers auch gemacht. Das geht mir in der Betrachtung nämlich immer so unter. Ich habe heute auch wieder die ganzen Abgesänge gelesen und da steht immer, ja, Liverpool war zuletzt so zurückhaltend auf dem Transfermarkt und die müssen endlich mal wieder was machen. Also so ist es ja nicht, ne?
Nein, das ist ja, da wird da viel Quatsch geschrieben. Ja. Das
finde ich nämlich auch.
Das ist so, und ich meine, Fakt ist ja auch, die haben immer noch eine herausragend gute Mannschaft, ne? Ja. Also die haben nach einer Viertelstunde 2-0 geführt, da hast du gedacht, Real Madrid erlebt ein Waterloo.
So ist, ne? Es.
Und dann wird auf einmal Anfield sturmreif geschossen, ne? Und liegt in Schutt und Asche dann nach 90 Minuten. Also das war so nicht absehbar. Ich finde auch nach wie vor, dass sie einfach eine gute Mannschaft haben. Aber da gibt es halt wahrscheinlich in der Zusammenarbeit halt dann auch einfach völlig natürlicherweise gibt es Abnutzungserscheinungen. Ja. Ja. Und es hat ja irgendeinen Grund, wenn du die ganz großen, also 7 Jahre ist ja schon biblisch, ne?
Unfassbar.
Das darfst du ja nicht unterschätzen bei einem Club wie Liverpool. Und natürlich vergleichst du dann das mit den ganz langen Laufzeiten, beispielsweise Ferguson. Aber Ferguson hat natürlich eins gemacht bei Manchester United. Ferguson hat sich Jahr für Jahr einfach von Lieblingen getrennt, von Fanlieblingen getrennt, die sich irgendwas haben zu Schulden kommen lassen, wo er irgendeine disziplinarische Verfehlung festgestellt hat. Also der hat ja damals die Nummer mit David Beckham, ne, wenn du dich dran erinnerst.
Das war der Schuh geflogen ist, ne?
Ja, klar. So, und dann ist der weg. Und Roy Keane war dann weg. Ja, und die Evergreens, die einzigen Dauerläufer über quasi 15 Jahre, waren Paul Scholes,
und Giggs,
Ryan Giggs und Gary Neville.
Ja.
Das waren die einzigen. Also im Tor, dann Schmeichel, dann war es Barthez, dann so. Aber auch, da wurde halt einfach alle 3, 4 Jahre wurde da durchgekehrt. Und anders funktioniert es nicht. Und das ist aber, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie Jürgen Klopp arbeitet. Was heißt glaube ich? Also das zeigen ja seine Stationen in Dortmund, auch Mainz und so.
Ja, das war auch...
Weil der was hat wachsen lassen und was hat entstehen lassen und er im Grunde ja keinen von denen weggeschickt hat.
Ja, und das war ehrlicherweise in Dortmund hinten
raus auch ein Problem. Da wurden sie ihm weggenommen, ne?
Ja, also aber da war es auch ein Problem, dass er sich eben nicht... Dass es quasi, wenn man es romantisch, Fußball romantisch ausdrückt, wenn nicht übers Herz gebracht hat, da den einen oder anderen seiner Helden, die beim Double dabei waren, dazu rasieren. Obwohl es vielleicht an der Zeit gewesen wäre.
Und dann muss man vielleicht sagen, okay, und das kann ich eben jetzt nicht beurteilen. Und da frage ich mich, wer so nah dran ist, der es beurteilen kann. Ulla, seine Frau wahrscheinlich, die kann es beurteilen. Oder noch so zwei, drei dicke Buddies von ihm, die können es beurteilen. Ob der jetzt wirklich Lust drauf hat, im Sommer zu sagen, hier gehen jetzt einfach 4, 5, 6 Leute, müssen hier raus. So. Und er weiß besser, wen es betreffen würde. Aber diese Entscheidung trifft er auch auf die Gefahr hin, dass sie dann kein Wort mehr mit ihm sprechen. Bis zum Ende ihrer Tage. Aber Klobo ist eigentlich nicht so theoretisch. Aber das ist schon, glaube ich, eine Handlungsweise, die er im Sommer an den Tag legen müsste. Es gibt so den Begriff Kill Your Darlings, ne?
Ja, genau.
Ja, also,
habe ich schon mal gehört.
Ja, hast du schon mal gehört. Ja. Also im Grunde geht das. Das geht ja in so eine Richtung.
Ja, total. Und ich, wie du richtig sagst, ist es, glaube ich, auch dann die entscheidende Frage, wenn er, also ich glaube schon, dass er sich bewusst ist, dass das passieren muss. Und dann ist die Frage, will er derjenige sein,
der das macht? Oder will er einfach sagen, es waren 7 höchst erfolgreiche Jahre. Ich habe jetzt abgeschlossen auf Platz 5 oder meinetwegen auf Platz 4 oder auf Platz 6 oder 7. Hier, das ist die Truppe, mit der kommst du in internationalen Wettbewerben in der Premier League, bist in der Lage, die Großen zu ärgern, auch die Großen zu schlagen, aber du bist wohl nicht in der Lage, auf Strecke um Meisterschaften oder Champions League Siege mitzuspielen. Das so.
Und erinnere dich an seine letzten Worte in Dortmund bei der Verabschiedung, die waren auch: ein großer Kopf muss weg. So könntest du es ja jetzt auch verkaufen, ne? Zu sagen.
Also klar, aber nochmal, das ist jetzt wirklich hochspekulativ, was wir machen. Und
ja,
das,
ja, absolut.
Also ich kann nichts zu sagen, weil der Kontakt also lose wäre übertrieben.
Ja.
Weil dadurch, dass ich auch nicht mehr in der Champions League aktiv bin, sehe ich ihn auch nicht mehr regelmäßig. Und dann kann ich jetzt nichts zu sagen.
Ja, es wird.
Also grundsätzlich, diese Zusammenarbeit mit Spielern ist ja was Besonderes für ihn auch. Weil der ja wirklich, der holt die Leute ja ab. Ja. Also er gewinnt sie und die gehen für ihn durchs Feuer. Und das ist schon jetzt familiär, es ist ein professionelles Umfeld. Also wir reden über Profifußball, aber das hat natürlich schon durchaus familiäre Züge.
Ja, einfach das, im Umgang.
Das Verhältnis, was er hat.
Ja.
Und er weiß, glaube ich, mehr über seine Spieler, als es viele seiner Trainerkollegen wissen. Einfach, weil es ein natürliches Interesse gibt bei ihm. Und das macht es möglicherweise schwierig, es macht es nicht schwierig zu sagen, du spielst nicht am Wochenende, du sitzt auf der Tribüne. Es macht es aber sehr wohl schwierig zu sagen, du musst den Verein verlassen.
Ja.
Wobei er das auch kann. Aber jetzt müsst ihr das im großen Stil machen. Und das ist, das weiß ich nicht. Ob er das will und dann auf lange Sicht, wo es dann auch darum geht, dass es jetzt möglicherweise einen Moment dauert, bis die wieder oben attackieren können. Also
ja, wieder in dem ein Wissen, dass du sagst, Meisterkandidat sind. Du musst doch mal 2 Jahre sind. Wieder von hinten anfangen. Das ist natürlich auch ein kräftezehrend, sage ich mal. Und,
ja, total.
Das war ja auch eine emotionale Achterbahnfahrt, die er da jetzt in den 7 Jahren auch schon durchaus mitgemacht hat.
Wenn ich das ganz kurz sagen darf, ich bin auch noch nicht bereit, jetzt da reinzugrätschen und zu sagen, das ist jetzt der Schlusspunkt.
Nein.
Weil es gibt immer noch ein Rückspiel.
Absolut. Ja, also vom.
Und das für, also, und er sagt ja so, wie er es auch nach dem Barcelona-Spiel gesagt hat. Also es fühlt sich so an, als sei es das gewesen, aber je näher das Rückspiel kommt, umso mehr wächst der Glaube dran. Also wenn einer 3-0 im Bernabeu gewinnt, dann sind es doch wir. Und dann sagst du, ja, was spricht denn dagegen? Nix eigentlich. Ich habe damals das Barcelona-Spiel gemacht, das Rückspiel. Und da haben wir lange gesprochen vorher. Und er hat mir das sehr eindrucksvoll geschildert, was das für eine Fahrt war für ihn emotional hin zu diesem Rückspiel. Und ich glaube, wir haben einen Tag vorher oder 2 Tage vorher gesprochen. Und ich hatte dann auch das Gefühl, also Wenn es eine Mannschaft gibt, die gewinnen kann, dann ist es Liverpool. Wenn es ein Stadion gibt, wo es passiert, dann ist es die Anfield Road. Und wenn es einen Trainer gibt, der das orchestriert, dann ist es Jürgen Klopp.
Ja, unter so, anderen Bedingungen.
Das ist Anfield, die gehen raus und schießen alles kaputt.
Ist jetzt natürlich nicht Anfield, schon mal der erste.
Nee, es ist, genau, es ist jetzt, es ist jetzt Bernabeu und da, aber es ist halt Liverpool, es ist immer noch Liverpool. Es ist immer noch sein Liverpool. Und dann schneid mal ein Video zusammen mit den größten Heldentaten unter Klopp. Last-Minute-Lovren gegen Borussia Dortmund. Das Euroleague seiner Zeit gegen Tuchel, wenn du dich erinnerst, war ich da. Der Turnaround gegen Barcelona, das Champions-League-Finale. So, leg noch ein bisschen schwere Musik drunter, schraubbar Gitarrenriffs drunter, legst den Jungs unter das Kopfkissen und sie glauben, sie können übers Wasser gehen.
Ja. Also, eben die Momente gibt es.
Also, das geht schon auch.
Ja.
Also, das ist ihnen schon zu. Deshalb finde ich, ist jetzt noch ein bisschen früh über den Abgesang einfach zu spekulieren. Aber ist ja branchenüblich, sagen wir so.
Der branchenübliche Abgesang, ja. Der wird ja auch in München schon fast zelebriert,
ja.
Nach dem Ausraster, nenne ich es mal, von Julian Nagelsmann. Vielleicht kann ich da mal einsteigen, weil ich tatsächlich in dem Fall relativ nah, also ich würde mal sagen Luftlinie.
Wollen wir noch einen kurzen Schlenker über Frankfurt machen?
Jetzt, ach so, die haben, ja, die dürfen nicht untergehen, da bin ich
bei. Ja, weil Frankfurt haben wir in der Euroleague-Saison so häufig geschlabbert, weil sie immer donnerstags gespielt haben.
Wurden wir auch.
Und ich habe dann freitags hier Post auf dem Tisch gehabt, von wegen über die Eintracht redet ihr nie.
Ja, absolut. Punkt für dich.
Also deshalb vielleicht noch einmal, ich war so ein bisschen desillusioniert, weil ich habe wirklich die Eintracht geguckt über weite Strecken, habe dann mir längere Phasen aus dem Liverpool-Spiel nochmal angeguckt, aber ich habe in erster Linie Eintracht geguckt. Die Erwartungshaltung war enorm und die waren der festen Überzeugung, dass es klappen kann und wurden dann wirklich kalt geduscht.
Weil ich es ja nicht gesehen habe, also nur in Auszügen, weil Neapel so stark war oder weil sie selber auch...
Neapel ist bärenstark.
Ja, das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt.
Ja.
Gut, da muss ich jetzt nur auf die Tabelle gucken, da muss jetzt kein riesen Fußball-Insider für sein. Andererseits, dass die, also ich finde den Trainer, den fand ich übrigens immer schon überragend, Spalletti. Und dann haben sie natürlich mit dem Menschen, den ich nach wie vor nicht aussprechen kann,
der Georgier,
Kraketschwili,
und
den Oshimen.
Osimhen.
Zwei absolute Granaten da vorne, ne?
Ja.
Also das ist schon, das
Zielinski,
macht schon Spaß.
Ja, das ist schon.
Schon eine gute Truppe, definitiv.
Absolut, absolut. So, ohne die ganz großen Namen,
ja, genau.
Aber hervorragend orchestriert und jeder Fehler fliegt dir direkt um die Ohren. Eine italienische Mannschaft, die 90 Minuten marschieren kann und 90 Minuten marschiert. Also dementsprechend ist auch klar, warum sie die italienische Liga beherrschen, weil das den meisten Clubs in Italien eben nicht gegeben ist, über volle 90 Vollgas zu gehen. Das können die, das machen die und das war eine Nummer zu groß. Unglücklicher Platzverweis noch.
Wie hast du den gesehen?
Ja, muss man nicht.
Ja, sehe ich auch so. Ist ganz unglücklich.
Ich war überrascht.
Ne?
Also, ja, ist unglücklich. Ja, ist
eher ein Unfall,
finde ich so.
Auch. Als
ist jetzt auch nicht falsch, aber ich fand es schon echt brutal hart.
Ja, fand ich auch.
Also da jetzt rot zu ziehen, das fand ich schon eigentlich einen drüber. Also zeige ihm eine dunkelgelbe und sag ihm noch was und dann ist gut. Aber es hat, glaube ich, selbst die Neapel-Spieler überrascht, dass der da glatt rot zieht. Aber, mei, ist jetzt so.
Aber das ist ja die perfekte Überleitung, Wolf, die wir immer suchen, zur roten Karte ein paar Tage zuvor.
Da glaube ich, um das noch abzuschließen, ist der Weg ins Viertelfinale zu weit im Rückspiel. Aber auch da reden wir vielleicht übernächste Woche drüber. Und ich sage, naja, warum nicht? Also 2-0 und dann Verlängerung.
Ja, ich glaube es auch nicht.
Geht, aber die Chancen sind jetzt nicht gestiegen nach dem Hinspiel.
Nee, Chancen sind nicht gestiegen, definitiv.
Jetzt.
Darf ich jetzt? Darf ich nochmal
ja.
Reinkommen?
Ja, mach mal.
Thema der Woche war natürlich Julian Nagelsmann und sein verbaler Ausraster in Mönchengladbach. Ich, wie gesagt, wenn ich anfangen darf, also ich stand ungefähr anderthalb Meter daneben, als plötzlich die Tür von der Bayern-Kabine aufging und Julian Nagelsmann mit Dampf aus den Ohren vorbeirauschte und auf
sind auch die Fischgräten und die Totenköpfe
rausgeflogen. Ja, genau. Genau, ja, so war es. Ja. Exakt so. Okay. Ja. Und zur Schiri-Kabine rauschte und dann dagegen polterte, reinging und dann kurz einen Quickie da hatte und ja, ich würde mal sagen, nach gut 60 Sekunden wieder rauskam und noch mehr fluchte und diesen ja, mittlerweile schon viel zitierten Satz sagte vom weichgespülten Pack und rauschte dann wieder ab und irgendwie keiner von uns wusste so richtig, was da gerade geschehen ist. Und
aber ja, du warst Kronzeuge dementsprechend.
Ich war Kronzeuge. Also wir waren auch die allerersten, die es tatsächlich quasi vermeldet haben. Aber das wird ja auch Herrn Nagelsmann nicht entgangen sein, dass das klar war, dass das möglicherweise jemand mitbekommt, wenn er dabei 30 Meter durch die Mixzone rennt und keine Ahnung, 50 Journalisten da stehen. Deshalb fand ich es auch so ein bisschen lächerlich, als er sich dann eine halbe Stunde später in die PK setzte und direkt, er hat proaktiv dann quasi, er musste gar nicht danach gefragt werden, sondern er hat gesagt, bitte jetzt keine 18 Nachfragen. Es hat sich ja mittlerweile schon rumgesprochen, was ich da gesagt habe. Er hat sich im Ton vergriffen, aber man müsste auch nicht alles auf die Goldwaage legen und bittet darum, jetzt keine großen Schlagzeilen daraus zu machen. Und da musste ich innerlich schon so ein bisschen zucken, weil ich gedacht habe, na gut, das ist jetzt halt schon ein bisschen naiv, weil du bist der Trainer des FC Bayern, du bist gerade an 50 Journalisten vorbei zum Schiri in die Kabine und hast danach vom weichgespülten Pack geredet, also dass da jetzt ist ein mediales Gewitter droht, das kannst du jetzt hier nicht wegmoderieren. Und ich bin mit dem Eisvogel, der war zu Besuch am Wochenende, zurückgefahren und zeigte mir dann schon die Bildschlagzeile, Bild am Sonntag, und sagte, naja, hat nicht ganz geklappt. Macht jetzt nicht so große Buchstaben draus. Ich glaube, die Zeile war, Nagelsmann rastet aus, weichgespültes Pack, Ausrufezeichen, war die Titel. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, es gibt viele Meinungen zu dem Thema und auch viele richtige Meinungen, aber an einer Meinung, finde ich, gibt es wenig zu rütteln, dass das eigentlich, also dass es auf jeden Fall bestraft gehört und dass es zu viel war für das, was sich sonst so vielleicht auf den Trainerbänken oder auf dem Platz abspielt, weil es das eben nicht war, sondern es war gezielt und es war in der Wortwahl einfach aus meiner Sicht drüber. Also ich habe dann mal witzigerweise, weil ich auch einen Kommentar schreiben musste, habe ich mal nachgeguckt im Duden, was Pack im Wortsinne bedeutet. Und das ist halt irgendwie eine Menschengruppe, die asozial ist und die nichts in der Gesellschaft zu suchen hat. So. Darüber wird Julian Nagelsmann nicht nachgedacht haben. Muss er auch gar nicht.
Aber nicht mehr als umgangssprachlich durch, meinst du?
Ja, genau. Also es ist, du kannst ja irgendwie sagen, ich will jetzt nicht andere, will das jetzt nicht vergleichen mit irgendwas, aber Pack ist halt schon recht hart. So, und was da ermittelt wird, war mir in dem Moment klar, wo das Wort gefallen ist. Und jetzt gibt es 50.000 Euro Geldstrafe, ist jetzt heute rausgekommen. Das ist jetzt, finde ich, in Anbetracht der Schärfe, die da auch von diversen Schiedsrichterinstitutionen vorher schon zurückkam, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, muss ich sagen.
Ja, ich bin nicht die moralische Instanz und ich will es auch gar nicht sein. Und ich bin froh, dass ich mich höchstens im Rahmen von irgendwie Fernsehsendungen oder Podcast-Sendungen damit beschäftigen muss. Ich habe auch ganz viel darüber gelesen und das meiste geht mir tierisch auf den Zeiger.
Sag mal was.
Ich habe auch, ja, also wenn es so um moralische Verfehlungen geht.
Oder ja, okay, da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema.
Und denkst, dass
das mag ich einfach. Aber eine Sache stimmt ja, Wolf. Du bist halt Bayern-Trainer, ne? Und da bin ich zum Beispiel zu 100% bei Didi Hamann, wenn er der Meinung ist, dass das über so eine Entgleisung nicht berichtet werden darf, dann muss er halt in die vierte Liga
gehen. Ja, Absolut. Ja. Und er hat sich danach dafür entschuldigt.
Ja,
das,
aber auch
das spielt jetzt schon überhaupt keine Rolle mehr.
Sorry, da muss ich reingrätschen, weil erstens spielt es eine entscheidende Rolle in der Urteilsfindung, glaube ich, weil das ist am Ende der Grund, warum er mit einer Geldstrafe davonkommt, weil er
nur in der moralischen Beurteilung spielt es ja keine Rolle.
Nein, in der juristischen Beurteilung, sage ich.
Ja, in der juristischen Urteilung.
Und deshalb, und das ist meiner Meinung nach auch der einzige Grund, warum er sich relativ schnell danach entschuldigt hat. Das war
Kalkül.
Kalkül, es war nicht dementsprechend, was er zuvor gesagt hat. Und
das unterstellst du. Das unterstellst du. Das
ist, ja, weil das, ich das ja nicht doof bin. Ich war dabei.
Ja, aber das mag ja stimmen.
Sie sind ja nicht doof. Ist doch klar, dass da auch mal ein Bayern-Anwalt vielleicht sagt.
Nein, ich sage dir, ich habe auch mit Schiedsrichtern gesprochen, die einfach sagen, das geht nicht. Das können wir so nicht, das kann so nicht stehen, das kann so nicht durchgehen. Ja. Kein Trainer kann da so ausrasten und über uns herziehen. Und dafür habe ich Verständnis. Also, weil sich die unparteiischen Gilde davon betroffen sieht und im Moment hast du sowieso das Gefühl, wieder mal, die Schiedsrichter können nichts richtig machen.
Ja, sehe ich auch.
Und das hat zum Teil damit zu tun, dass die Außendarstellung sehr suboptimal ist. Also es gibt einfach ein paar, die in der Öffentlichkeit eine gewisse Präsenz zeigen und dementsprechend auch Verständnis erwarten können. Aber das Gros der Unparteiischen ist es halt nicht. Und da, finde ich, müsste sich auch die Führung der Schiedsrichter einfach anders positionieren. Das ist aber, das steht auf einem anderen Thema. Das steht auf einem anderen Blatt. Das irgendwann muss man schon auch die Leute wieder zur Ordnung rufen und muss mal sagen, worüber reden wir denn überhaupt? Also es ist schon immer noch ein Fußballspiel und da muss man auch ein bisschen was abkönnen. Und das gilt für alle Beteiligten. Und deshalb habe ich ja auch das Beispiel bei Sky gebracht. Wenn du das Mikro zwischen die Bänke hältst und hörst, was da innerhalb von 90 Minuten so von A nach B fliegt, dann müsste sich danach vom Physio bis zum dritten Torwart alle entschuldigen.
Bin ich bei dir?
Also,
ist aber ein anderes Thema.
Der Ton, ne? Ist rauer, das macht es aber nicht besser.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Das macht es aber nicht besser. Wenn du nach Abpfiff sollten alle Beteiligten so weit sein und so klar stehen, auch mit sich, dass sie genügend Abstand zum Ereignis haben. Und wenn sie 5 Minuten brauchen, dann sollen sie halt 5 Minuten warten.
Das war mindestens. Wenn sie
10 Minuten brauchen, dann sollen sie halt 10 Minuten einfach runterkochen, um dann ihre Antwort zu geben. So.
Nur noch mal zur Einordnung. Es war so ungefähr.
Die dann unverfänglich ist, moralisch unverfänglich ist.
10 bis 15 Minuten nach dem Abpfiff, würde ich sagen, war es ungefähr. Und der Auslöser war offensichtlich, weil die haben ja in der Kabine die gleichen Fernseher laufen wie wir, wurde die Szene bei euch gerade nochmal gezeigt. Und es war so, wir haben die dann auch in 8 Zeitlupen nochmal gesehen, also der Platzverweis gegen Upamecano.
Ja.
Und als dann die letzte Zeitlupe vorbei war, ging quasi die Tür auf. Also er hatte es dann offensichtlich nochmal aus 5 Perspektiven gesehen und das hat offenbar nochmal was ausgelöst in ihm. So.
Ja, aber da muss sich halt auch einer mal hinstellen und muss halt einfach sagen, also es war eine 50-50 Nummer.
Sehe ich auch so.
Also,
ich bin froh, dass du das sagst.
Ich glaube, dass jeder, der Schiedsrichter ist, also wenn ich mich in die Lage reinversetze, 2 Mann im Vollsprint, Stürmer kreuzt, du nimmst einen Kontakt wahr, Stürmer fällt, ist der erste Impuls, okay, es gab einen Kontakt, okay, bei dem Tempo pfeife ich und dann kann ich nur rot geben, weil ich keine Alternative habe. So. Und dann guckt sich das der Videoassistent an und der Videoassistent sagt, ja gut, Kontakt gab's, ob das jetzt ursächlich ist, aber es gab einen Kontakt und damit kann diese Entscheidung nicht falsch sein.
Und wir haben keine anderen Bilder, ne? Das war auch noch ein wichtiger Hinweis.
Genau, das Plädoyer von Nagelsmann ist ja, warum guckt er sich das nicht nochmal an, beziehungsweise warum entschuldigt er sich nicht bei mir? Das ist natürlich fadenscheinig, weil wieso sollte sich der Schiedsrichter bei ihm entschuldigen?
Hat er nichts.
Er trifft eine Tatsachenentscheidung und eigentlich ist es ja, also eigentlich wollen wir es ja so, dass da kein Videoassistent eingreift, weil es keine klassische Fehlentscheidung war, weil den Kontakt gab es ja.
Exakt.
So. dann, ja, dann stehst du halt an dem Punkt, wo du sagen musst, komm, jetzt atme. Dann muss ihm einer sagen, atme. Oder es muss irgendein hochrangiger Bayern-Verantwortlicher muss vor die Kameras und er muss dann sagen, sage ich nichts zu. Also das wäre ja der Idealfall.
Aus Sicht des FC Bayern.
Ja.
Ja. Ja, jetzt ist ja Julian Nagelsmann, was ich ja gut finde, ist ja jemand, der eigentlich immer seine Meinung sagt und die ist auch recht offen. Ist ja, glaube ich, auch zum Beispiel in den Aussagen von Uli Hoeneß zuletzt auch nochmal betont worden, dass er das auch gut findet und so. In so einem Moment kannst du dir dann halt auch mal zum Nachteil gereichen und nach hinten um die Ohren fliegen. So. Was, ja. was ich halt nochmal spannend fand, es gab ja dann auch, wie du sagst, man liest ja dann auch viel Quatsch, so nach dem Motto, der hätte das inszeniert und sein Ablenkungsmanöver gewesen, um vom Sportlichen abzulenken, weil er mit der Aufstellung daneben gelegen hat. Das ist mir dann doch alles ein bisschen viel.
Da geht's dann, sind die Schuhe zu groß und der ist noch jung und der ist noch unerfahren. Da kommt's von Hölzchen auf Stöckchen und wirklich wahr, da kotze ich im Strahl, wenn ich sowas höre. Wirklich, da sitzt ein Trainer, der hat über 200 Bundesligaspiele, der ist Champions League erfahren, der hat gerade ein gutes Ergebnis hingestellt und also das ist alles Käse. Der hat sich im Ton vergriffen, weil offensichtlich wurde, unter was für einem Druck er offensichtlich steht, trotz des Sieges in Paris, ist der Druck offensichtlich so sehr, 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 sehr groß. Ich teile im Übrigen die Einschätzung von Lothar Matthäus, dass ihm so ein Stück weit die Rückendeckung von der Vereinsspitze zu fehlen scheint, warum auch immer. Das ist mehr so ein Gefühl.
Ist aber auf jeden Fall seine Wahrnehmung. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja.
Ja, also das sehe ich auch so, dass man ihn da so ein bisschen alleine lässt, weil die auch noch nicht wissen, ist das jetzt, ohne Zusatz. Es ist einfach, es ist so ein Gefühl, was ich habe, dass man ihn so ein bisschen mitfahren lässt und nicht oben auf der Brücke stehen lässt und dementsprechend auch Rückendeckung zuteil werden lässt. Jetzt hat Bratzo ja noch so ein bisschen nachgeschoben, dass der VAR die Bayern in den letzten Wochen in dieser Saison häufiger mal benachteiligt hätte. Das ist halt wirklich objektiv Käse. Ich weiß, wie wir, glaube ich, auch im Rahmen dieses Podcastes das Boateng-Handspiel in Dortmund beim Geisterspiel beurteilt haben und wir haben es auch in alle Richtungen gewälzt und ja, also da sind jetzt die Bayern zumindest mal nicht benachteiligt worden. So, ich kenne eher Beispiele, wo ich das Gefühl hatte, das geht jetzt hier pro Bayern als gegen Bayern. Aber das wäre jetzt auch wieder eine Unterstellung, die ich eigentlich nicht setzen möchte. Es ist halt bei 50-50 Entscheidungen, gewinnst du mal und verlierst du mal. So. Das ist, und in dem Fall war es halt einfach so, dass wichtige Punkte oder zu einem Zeitpunkt in einem schwierigen Spiel einfach die Bayern mit einem Mann weniger dastanden. Und jetzt nicht deswegen das Spiel verloren haben, aber das natürlich auch einen gewissen Beitrag geleistet hat.
Ja.
So. Und dann siehst du, dass der einfach leidet in dem Moment, weil er denkt, hier ist mir jetzt was weggenommen worden.
Ja, und wenn du das jetzt wieder aus Sicht des Clubs oder der Bosse siehst, du hast es ja gerade schön angerissen, wie es hätte laufen sollen, können. Und wenn du jetzt betrachtest, wie es gelaufen ist, hat er natürlich, jetzt hat er Glück gehabt, dass er nicht gesperrt wurde, aber hat er natürlich wieder eine Baustelle zur Unzeit aufgemacht, weil eben sportlich gerade so ein bisschen der Druck vom Kessel war nach dem wichtigen Sieg in Paris. Und jetzt verlierst du dann in Gladbach. Da geht der Puls halt wieder hoch, du siehst dann die Szene und wie du sagst, dann platzt halt der Deckel irgendwann auf und das darf dir aber, finde ich, in dem Ausmaß dann einfach in seiner Position nicht passieren und jetzt ist es passiert und dann ist auch
wieder gut. Dann hat er sich entschuldigt und dann ist auch gut. Also ja, genau. Dann ist es eine Schlagzeile, dann wird er die Headlines Tage nicht verhindern.
Jeder, ganz Deutschland spricht über nichts anderes.
Ja, nur dieses Ding, ne, diese Nummer, und das ist ja klar, die wird ihm die nächsten Wochen und Monate immer wieder begegnen. Absolut. Immer und immer wieder. Und auch nur Ansätze von emotionalen Ausnahmezuständen, ich versuche das jetzt politisch möglichst neutral zu formulieren, werden in diese Richtung interpretiert. Hier kocht er schon wieder, jetzt kocht er wieder über, ist erneut kurz vorm Platzen. Ne? Das
hat,
ist
hat
ja
sich nicht im Griff.
Hat sich erneut nicht im Griff. So, das kannst du ja schon, erahnen.
Das macht mich
wahnsinnig. Also da habe ich keinen Bock drauf und da gehe ich auch nicht mit.
Ja. Ja,
ich habe jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten ein paar wesentliche Bayern-Spiele und ich werde jetzt sicher nicht darauf warten, wann ihm nochmal das Sack platzt.
Ja, zumal er...
Oder lass uns das aus dem Protokoll streichen, wann ihm nochmal die Hutschnur der Hut
spät.
Hochgeht.
Es ist schon fast Mitternacht.
Ja, nein, also das ist ja...
Ja. Ja, zumal er jetzt ja auch noch nicht... dafür bekannt ist, dass im Wochenrhythmus irgendwen zu beleidigen. Also das muss man ja auch mal ihm zugute halten. Also ist sicherlich ein emotionaler Trainer. Überhaupt die ganze Bayernbank. Ich habe den Marco Neppe da gesehen, der ein ziemlich auffälliges Outfit anhatte. Der hatte irgendwie so eine orange, neon-orange Mütze auf, die sah aus wie, passte ganz gut zu Karneval. Und so eine bunte Jacke. Und der ist auch ein paar Mal da wirklich, also eigentlich dauerhaft auf den vierten Assistenten los und hat dann beim Rausgehen auch nochmal gegen die Bande getreten. Und also da ist schon Feuer, aber wie du sagst, an den Bänken, ne, das ist ja normal. Und gerade in so einem Spiel, wo so viel passiert ist, wie es da passiert
ist. Nochmal, das macht es ja nicht besser.
Nein, also, das macht es nicht besser.
Stichwort Vorbildfunktion, ne?
Ja, aber
Wolf, wir sind natürlich auf dem Fußballplatz, ne? Und
ja,
das zeichnet sich, oder idealerweise ist es so, dass man sich nach dem Ergebnis, nach dem Spiel die Hand gibt und das Ergebnis akzeptiert. So, alle haben alles in die Waagschale geworfen, haben mit allen Mitteln gekämpft um ein gutes Ergebnis. Am Ende steht da was und damit versuchen beide zu Rande zu kommen.
Ja,
und dann gibt man sich die Hand und dann ist der Fall erledigt.
Ich sehe den Unterschied eben zwischen auf dem Platz und daneben. Das ist, da fängt es für mich dann an. Also wenn du während des Spiels und Trainerbänke und von mir aus auch auf dem Platz, da fallen Worte. Und ich finde auch, da sollte man eben nicht zu weich gespült sein, sondern das ist Sport, das sind Emotionen, die wollen wir alle sehen, gehört dazu. Danach darf das nicht passieren, zumindest nicht in dem Ausmaß. Das wäre mein Fazit. Und ich glaube auch, dass es gut gewesen wäre, wenn er ein Spiel schwerer gekriegt hätte. Ob da jetzt eine Rolle spielt, das am Wochenende, weil das wäre jetzt noch mein letzter Ausblick aufs Wochenende, Wolf, eine Rolle gespielt hat, dass Bayern gegen Union spielt, glaube ich nicht.
Unterstellung, Vorsicht.
Absurd hätte ich es gefunden, wenn die mit dem Urteil jetzt noch bis nach dem Spiel gewartet hätten, was ja irgendwie auch schon so ein paar befürchtet hatten. Das wäre jetzt wirklich absurd gewesen, aber so ist es ja okay. Lass uns doch zwei Sätze verlieren übers Topspiel, den Kracher des Wochenendes, Bayern gegen Union.
Ja, Union hat ja noch Ajax vor der Brust, ne?
Ja.
Da ist ja nur eine Kleinigkeit dazwischen geschaltet.
Ja.
Das Ergebnis können wir leider nicht in diesem Podcast mit aufnehmen. Das ist das Schicksal aller Euroleague- und Conference-League-Teilnehmer, dass wir das eben nicht brandaktuell in den Podcast packen, weil wir ja Donnerstag 18 Uhr erscheinen und erst, glaube ich, Union spielt spät, die erst um 9 dann gegen den Ball treten. Aber unabhängig von dem Ergebnis, das kann man ja bei Union wunderbar machen, unabhängig davon, ob die jetzt weiterkommen oder nicht, es wird sie nicht großartig beeindrucken, es wird sie schon gar nicht verändern für den kommenden Sonntag. Und sie werden auf 2 bis 3 Positionen tauschen, mutmaßlich auf den Außenpositionen, also die zwei, die am Donnerstag außen spielen, werden am Sonntag nicht außen anfangen. Dann kann es sein, dass er einen Stürmertausch vornimmt. Also, dass vielleicht Jordan neben Geraldo Becker beginnt. Aber ansonsten ist es hinten steht sowieso taktisch sowieso klar. Also, sie werden so spielen wie immer. Und sie werden die maximal harte Nuss sein, die sie Woche für Woche sind. Und sie brauchen nicht viele Chancen, um zum Abschluss zu kommen. Und sie wissen, sie kriegen in München immer drei, im Moment vielleicht sogar vier oder fünf. So, wenn du die mehrheitlich nutzt, hast du eine gute Chance, da was mitzunehmen.
Besser hätte ich nicht formulieren können. Eigentlich ein perfektes Schlusswort. Wäre da nicht eine Sache, Wolf, wäre da nicht eine Sache, die ich an dieser Stelle einfach noch loswerden muss und möchte, da mein Tag heute, guck mal, wir haben jetzt 23.59 Uhr, mein Tag hat heute sehr früh angefangen, da ich schon
meiner auch
sehr, sehr früh auf dem Tennisplatz stand und, ja, und dort eine ganz bittere Niederlage gegen meinen Chef, Marco Fenske, du kennst ihn auch, kassiert habe, also ich habe die Brille verhindert, aber das war es dann auch, also eine bittere Pleite und das wollte
ich an dieser Stelle Dimensionen wie gegen mich.
Ja, genau. Ich wusste, dass es kommt und ich wusste auch, dass es ein Fehler war, das zu erzählen, aber da ich einfach ein fairer Sportsmann
bin. Ja, aber da muss ich mir den Fenske mal vornehmen. Da muss der mal in eine Tennishalle hier in meine Tennishalle kommen und dann.
Ich werde es herausrichten.
Kriegt der mal das Fell über die Ohren gezogen.
Er ist ja auch treuer Hörer. Vielleicht treten wir demnächst zusammen gegen dich an. Vielleicht wird das
Also in einer Simulation.
An dieser Stelle folgt die Einladung.
Spielen wir ein Triell.
Genau, Triage, genau. Das ist was anderes.
Das ist wirklich was anderes. Ja. Wolf. Sehr gerne. Also bring him on.
Bleib gesund, pass auf dich auf. Am Wochenende bei Schalke Stuttgart im Einsatz.
Ein Weltspiel.
Endspiel.
Von so immenser Wichtigkeit. Ich freue mich unglaublich. Also es ist wahrscheinlich tabellarisch gesehen das schwächste Topspiel in der Geschichte des 1830-Topspiels. Man stellt sich vor, der VfB Stuttgart hätte gegen Köln nicht gewonnen. Ja, dann hätten wir 18 gegen 17 gehabt. So, es ist, glaube ich, 18 gegen 14. Besser geht's nicht.
Schlechter geht's nicht.
Nein, das ist, also da ist so viel drin in dem Spiel. Und ich weiß, die Arena kocht. Und ich weiß, die Stuttgarter bringen 5.000, 6.000 Lautstärke mit. Das wird eine mega Atmosphäre, wirklich. Und es ist. Und wenn es selbst wenn es das fünfte 0-0 in Folge gibt, ist es eine Geschichte.
Und ich möchte jetzt schon an gleicher Stelle nächste Woche aufgeklärt wissen, ob es den berühmten Gelsenkirchener Ruf gab. Sky!
Naja, aber der Kolasinac.
Der ist zwar nicht mehr da.
Nee, der spielt ja nicht mehr.
Aber der Ace Guy ist ja vielleicht noch da.
Der wer?
Der Ace Guy.
Ja, der Ace Guy, ja, wenn du meiner Ace Guy. Ja, aber das höre ich in vielen Stadien. Ace Guy.
Wenn er noch da ist, grüß ihn. Und wir.
Was sagst du?
Ich sagte, wenn er noch da ist, grüße ihn.
Ja, das mache ich. Und
wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche, Donnerstag, 18 Uhr. Passt auf euch auf.
Schöne Woche, bis zum nächsten, sportlich bleiben und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.